Willkommen beim Bewusst Zusammen Podcast, dem Podcast für bewusste Singles und Paare. Hier lernst du, wie auch du eine glückliche Beziehung mit erfüllendem Sex führst, mit deinem Partner gemeinsam wächst und dir ein Leben in Freiheit und Fülle manifestierst. Diese Podcast-Folge ist ein Audiomitschnitt eines unserer YouTube-Videos. Wenn wir also andere Videos oder Links erwähnen, wundere dich nicht, sondern schaue einfach auf unseren YouTube-Kanal. Hashtag bewusst zusammen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo ihr Lieben.
Hallöchen, Bastian hier.
Hier ist die Laila. Herzlich willkommen zu Bewusst zusammen. Hilfe, mein Partner ist süchtig. In dieser Folge geht es darum, ja, wie man überhaupt erkennen kann, ob jemand süchtig ist, wie man damit umgehen kann in der Partnerschaft, wenn man erkennt, dass der Partner ein Suchtproblem hat. Wir wollen erzählen, was unsere Erfahrungen diesbezüglich sind, wie wir damit umgegangen sind und was uns geholfen hat, das Thema Sucht zu überwinden in unserem Leben. Viel Spaß!
Viel Spaß dabei! Laila, jetzt erklär mir erstmal, du hast ja irgendwie bei dir in deiner Ausbildung was gelernt zum Thema Sucht. Und du hast ja auch eine Vergangenheit mit Sucht. Erklär mir mal, wonach definiert sich eine Sucht?
Genau. Also ich habe ja eine therapeutische Ausbildung genossen und da haben wir das Thema Sucht schon sehr genau durchgesprochen. Und auch schon vor meiner Ausbildung war mir eigentlich klar, dass ich ein Suchtproblem habe. Es ist also ganz klar definiert, dass eine Sucht, man ist dann süchtig, wenn das Suchtmittel, was man hat, das ganze Leben vereinnahmt sozusagen. Also die meisten Gedanken des Tages drehen sich um das Suchtmittel. Und das können ja Substanzen sein, wie Alkohol, Cannabis, andere Drogen oder eben auch, ja, heutzutage sehr aktuell, Handysucht, Kaufsucht, Spielsucht. Also da gibt es verschiedenste Formen der Sucht. Und wenn das Leben also wirklich eingeschränkt ist und alle Gedanken um dieses Suchtmittel kreisen, dann ist das schon ein sehr deutliches Anzeichen dafür, dass man einer Sucht erliegt, dass man eine Sucht hat. Und zum Beispiel ist es dann noch definiert, dass man so einen richtigen Zug zu dem Suchtmittel hin hat. Das nennt man in der Fachsprache Craving. Also man will unbedingt den Suchtstoff beschaffen, man will ihn haben, man will ihn konsumieren. Und ein anderer Faktor ist auch das Thema der Toleranzentwicklung. Also Toleranzentwicklung bedeutet, dass man immer mehr von dem Suchtstoff braucht. Also in meinem Fall, ich habe halt früh angefangen zu kiffen mit 14 Jahren und die Dosis, die ich dann am Tag geraucht habe, wurde immer mehr. Oder bei einem Alkoholiker ist es halt so, dass die Toleranzentwicklung derjenige am Anfang, wenn man anfängt zu trinken, ist man nach einem Glas Wein oder drei Gläsern Bier schon besoffen und irgendwann brauchst du halt viel, viel mehr, um dann einfach so dein Level zu haben. Und das Gleiche bezieht sich eben auch auf Handy- oder Internetsucht oder Pornosucht, ne, dass man eben viel häufiger dann das Suchtmittel braucht, sich das mehrmals im Tage zurückzieht, um sein Suchtmittel sich zuzufügen sozusagen. Genau, das sind so die Hauptanzeichen dafür. Und der Punkt ist auch, derjenige, der süchtig ist, wenn er ganz, ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß er das auch. Also man spürt das in sich drin eigentlich schon, wenn man merkt, man funktioniert im Leben, im Alltag nicht mehr so. Man ist nicht mehr so für die Freunde oder für die Familie oder für den Partner, die Partnerin da. Und eben, wie gesagt, die ganzen Gedanken, die Aufmerksamkeit, alles zieht einen immer wieder zu diesem Suchtmittel hin. Dann weiß derjenige das eigentlich schon, dass er merkt, irgendwie ist mit mir was nicht ganz in Ordnung.
Wie ist das denn, wenn mal ich kenne das so zum... Ich mag Kaffee ja gar nicht so, ne? Aber es gibt halt Menschen, die sagen so, ich brauche meinen Kaffee am Morgen. Und viele Menschen, ähnlich beim Alkohol, ich meine, das ist offensichtlich, ne? Wenn du irgendwo ins Restaurant gehst oder irgendwo mit Leuten unterwegs bist, dann ist Alkohol irgendwie immer mit dabei. So, das machen ja alle.
Also deshalb von daher fällt Alkoholsucht ja so auch so schnell gar nicht auf unbedingt, ja.
Genau, genau. Wie ist das so mit Kaffee und so, was man jetzt so unbedingt vielleicht nicht gar nicht so als Suchtmittel oder so Süchte, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind, weil die auch irgendwie alltagstauglich oder in der Gesellschaft einfach anerkannt sind.
Also es gibt nämlich noch ein Kriterium für Sucht und das ist eben, wenn man schon weiß, dass das Suchtmittel einem schadet und man es trotzdem weiter konsumiert, dann spricht man auch von einer Sucht eben. Also jemand, der morgens seine Tasse Kaffee trinkt, ist dann halt die Frage, kann derjenige dann einfach auch bewusst über mehrere Wochen auf den Kaffee verzichten und diese Gewohnheit umgewöhnen, dann ist er offensichtlich nicht süchtig. So, und man kann jetzt auch darüber diskutieren, ob eine Tasse Kaffee einem am Morgen wirklich schadet oder ob das halt noch okay ist, vertretbar ist. Das ist genauso wie mit dem Zigarettenrauchen. Wenn man jetzt 2-3 Zigaretten am Tag raucht, hat das natürlich einen anderen Einfluss auf den Körper, wie wenn man 2 Schachteln raucht. So, also es ist, die Menge macht das Gift, sagt man auch so schön. Aber was halt ist, so zum Beispiel, um mal beim Tabakrauchen zu bleiben, wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hatte und es halt offensichtlich ist, dass Rauchen nicht gut für die Gefäße ist und derjenige das Rauchen trotzdem nicht lassen kann, dann ist er süchtig. So. Und klar kann man jetzt auch sagen, ne, manch einer sagt, ich bin schokoladensüchtig oder brotsüchtig. Solange das Leben halt noch nicht einschränkt und man auch so von der Konstitution, also von der körperlichen und psychischen Beschaffenheit sein Leben gut gemanagt kriegt, dann ist ja kein Handlungsbedarf. Also Sucht ist auch etwas, was behandelt werden muss. Also derjenige, der ein Suchtproblem hat, der braucht Hilfe. So, und deshalb, wie gesagt, wenn man jetzt morgens seinen Kaffee trinkt und sein Leben gut auf die Reihe kriegt, dann ist da einfach kein Handlungsbedarf da. Aber wenn jemand so viel Kaffee trinkt, dass er zum Beispiel nicht schafft, auch zum Ausgleich Wasser zu trinken im Laufe des Tages, und wenn derjenige mal seinen Kaffee nicht bekommt, dann total gereizt ist und angespannt, gestresst, dann ist es halt schon eher so, dass es halt, also wenn es einfach ungesund wird. Ne? Mhm. Ja, mhm. Genau. Mhm.
Und wie ist das in Bezug darauf, dass wenn ich mir dessen nicht, also wie soll ich sagen, bei manchen Substanzen ist es ja halt irgendwie so, dass die Effekte, die sie mit sich ziehen, ja erst viel, viel später auftreten.
Das ist ja auch beim Tabakrauchen zum Beispiel auch genau. So. Man fängt in jungen Jahren an. Ich habe mit 14 angefangen, Zigaretten zu rauchen. Und ja, dann merkt man das ja erstmal nicht so gut. Irgendwann beim Sport merkt man schon, oh, ich kriege gar nicht mehr so gut Luft. Aber die Spätfolgen von Süchten sind ja viel entscheidender. Hm. Das ist ja bei vielen Süchten so. Man kann auch ganz viele Jahre ganz viel Alkohol trinken und der Körper kriegt das alles irgendwie noch geregelt. Und trotzdem weiß man ja, na, gut ist es nicht. Wir wissen alle, dass Alkohol eigentlich ein Nervengift ist und dem Körper jetzt nicht gerade zuträglich ist. Und trotzdem ist es eben gesellschaftlich total anerkannt. Hm. Und wir wollten ja auch so ein bisschen darauf eingehen, was das halt mit einer Partnerschaft macht. Und wir haben auch ein tolles Video gemacht zum Thema toxische Beziehung. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann wäre das auch ein Thema, wo wir das, auch eine schöne Folge, wo wir das Thema Sucht auch schon mal ansprechen. Weil wenn ein Partner oder auch beide Partner eine Suchtthematik haben, dann wird eine Beziehung eben sehr schnell toxisch. Mhm. Also es werden Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die der Beziehung schaden. Die Kommunikation läuft nicht mehr so gut. Man zieht sich sehr viel zurück. Es leidet auch die Nähe, die man zueinander hat, die Verbundenheit unter Umständen. Wenn jetzt ein Partner die ganze Zeit immer am Handy hängt und das gar nicht weglegen kann, auch wenn man jetzt zusammen am Tisch sitzt und einfach mal eine Mahlzeit in Ruhe miteinander einnehmen möchte und möchte also Qualitätszeit schaffen. Und man kann das eben nicht. Also Qualitätszeit ist ja auch so definiert, dass wir uns wirklich Zeit füreinander nehmen, dass wir uns die Aufmerksamkeit schenken. Und wenn das einfach nicht möglich ist, weil der andere die ganze Zeit immer das Handy in die Hand nehmen will, dann ist auch das ein Punkt, wo man sagen kann, er hat da wirklich ein Problem, er hat da ein Thema mit. Und
das war ja bei uns auch immer wieder Thema gewesen.
Also bei uns war es ja eben so, dass ich schon viele Jahre wusste, dass ich eine Suchtthematik hatte. Und das war natürlich, das hat es insofern, was gut daran war, dass ich das selber von mir aus kommuniziert habe. Dass ich dir auch gesagt habe, ja, ich weiß, ich habe da ein Suchtproblem. Wenn einem das bewusst ist, also in meinem Fall war es mir bewusst und ich konnte das thematisieren und ich konnte dir gegenüber auch immer wieder äußern, ja, ich möchte das in den Griff kriegen, ich möchte das überwinden. Und ich hatte ja auch schon mal eine Therapie diesbezüglich gemacht in Deutschland, hatte auch einen stationären Aufenthalt, habe also auch so den schulmedizinischen Ansatz von Sucht erstmal in meiner Ausbildung und später auch durch die eigene Therapie, die ich gemacht habe, kennengelernt. So, ich hatte schon das Streben, dass ich das in den Griff kriegen möchte. Und ich hatte ja auch immer Phasen in unserer Partnerschaft, wo ich dann wieder clean war, wo ich dann eben nicht gekifft habe oder auch mal keinen Alkohol getrunken habe. Aber leider ist es halt immer wieder aufgetaucht, besonders in der Phase, wo wir eben sehr viel Stress hatten, wo wir hier sehr unter Existenzängsten gelitten haben. Unsere finanzielle Situation war am Arsch, unsere sexuelle Situation. Also es war so viel Stress da, dass ich dann doch wieder zu den Suchtmitteln gegriffen hatte. Ich habe dann auch noch lange Zigaretten geraucht und auch immer wieder zum Alkohol gegriffen. Und es war ja so meine Bewältigungsstrategie. Wie gehe ich mit emotionaler Überforderung um? So, auf der einen Seite konnte ich das mit ihr thematisieren, aber auf der anderen Seite, nur weil ich es halt thematisieren konnte, hat das die Sucht ja noch nicht gelöst. So. Aber insofern war es ein Vorteil, weil, wenn du dir jetzt mal vorstellst, da ist einer in der Partnerschaft süchtig und der andere merkt das und merkt so, sucht das Gespräch. Und das ist ja schon mal der wichtigste Punkt, erstmal dieses Gespräch suchen. Zu sagen, du, mir fällt auf, du bist ganz viel am Handy oder mir fällt auf, du trinkst ziemlich viel Alkohol und ich finde das bedenklich, ich mache mir da Sorgen um dich zum Beispiel und ich würde mir wünschen, dass du da mal genauer bei dir hinschaust. Dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, dass man das halt offen kommuniziert in der Beziehung. Aber wenn derjenige, der halt süchtig ist, kein Problem bei sich erkennt, dann ist es halt schon mal schwierig, da weiter anzusetzen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass der die Sucht hat, selber erkennt, ja, ich habe ein Problem und ich muss mir da Hilfe holen. Ich brauche Unterstützung. Hm. Das schon mal so vorweg.
Ja. Du hast es ja am Anfang, hast du es ja kurz angesprochen, das ist so dieses, wenn meine Gedanken die ganze Zeit darum kreisen und so, weil ich kenne jetzt keine Sucht in Bezug auf Alkohol oder irgendwelchen anderen Drogen, außer Zucker natürlich. Diese Zuckersucht, die kenne ich schon. Dieses Craving, dieses Verlangen nach Süßkram in bestimmten Zeiten, auch gerade dann, wenn Stress irgendwie ist, dann sich einfach was Süßes reinzustopfen und dieses Gefühl, was in einem drin ist, dann damit zu befriedigen, als Strategie damit umzugehen. Aber was mir besonders aufgefallen ist bei der Handysucht. Also da habe ich echt gemerkt, oh krass, also ich kriege schon feuchte Hände, weil es könnte ja irgendeine Nachricht gekommen sein, die ich irgendwie angucken müsste und wo ich irgendwie darauf reagieren müsste. Ich muss ja ständig erreichbar sein und diesen ganzen Quatsch, so, wo eigentlich auch voll die Angst hintersteht, irgendwas zu verpassen. Mhm. Ne? Weil beim Handy ist es halt voll dieses, also bei mir war es halt so dieses Verpassen-Ding. Ist noch nicht hundertprozentig weg, aber ich merke halt, wie das meine Art zu denken und zu verhalten halt schon sehr stark beeinflusst hat, auch gerade im Alltag, auch wenn es jetzt darum ging, mal mit dir einfach zusammenzusitzen und einfach mal den Raum zu genießen. Ob wir jetzt im Restaurant sind und so und wir genießen gerade irgendwie nebenbei den Sonnenuntergang, ja, essen was Feines, tauschen uns aus, gucken uns ins Gesicht, gucken uns in die Augen und sprechen über Themen, die uns wirklich bewegen. Mhm. Und dann liegt das Handy zwischen uns. So, und dann kommt da eine Nachricht. Wobei, Ton mache ich ja schon seit
Jahren. Haben wir ja schon lange,
beide schon Ton seit Jahren,
immer ja, aus.
Ja. Seit Jahren nicht mehr. Aber trotzdem, auf dem Bildschirm erscheint irgendwas, da blinkt irgendwas. Oh. Dieses Kribbeln innen drin, boah, das ist bestimmt was Wichtiges oder so. Und ich musste da jetzt rangehen, aber wir haben uns ja eigentlich gesagt, das ist jetzt unser Raum hier. Und doch ist dann immer dieser Impuls, das Handy irgendwie sichtbar irgendwo liegen zu haben.
Also ich habe es deshalb dann auch, wenn wir zusammen saßen, einfach weggepackt, weil ich kenne das von mir auch so im Laufe des Tages, dass ich hatte eine Zeit, dann habe ich immer wieder zum Handy gegriffen, immer wieder zum Handy und bin dann sinnlos Apps durchgegangen, irgendwelche Messenger, irgendwelche Social Media und dann angefangen zu scrollen und dann ist mir das halt so bewusst geworden, dass ich dachte, boah, jetzt hängst du schon wieder hier und eigentlich wollte ich doch jetzt das und das machen und dann hat es mich halt auch schon genervt so und deshalb, ich helfe mir jetzt auch damit und es ist bei mir auch schon viel, viel besser geworden, dass ich mein Handy einfach weglege. Es ist eh schon seit Jahren auf lautlos und ich lege es einfach beiseite. Wenn ich jetzt irgendwie etwas mache, ob ich jetzt am Computer was arbeite oder in der Küche was koche oder das Haus sauber mache oder irgendwas mache oder eben jetzt mit dir schön sitze, dann packe ich es einfach weg, weil dann vermeide ich das damit. Aber ich finde halt auch gerade diese Bildschirmsucht ist halt ein hochaktuelles Thema heutzutage. Und irgendwann ging mal so durch die Medien, ich bin eifersüchtig auf das Handy meines Partners. Und ich kann das wirklich sehr gut verstehen. Also es ist auch ein brisantes Thema, weil zum Beispiel auch, wenn beide abends, oder wir hatten das mal eine Zeit lang so, ich komme nach Hause, du sitzt auf der Couch mit dem Handy. So, was mache ich? Ich setze mich dazu mit meinem Handy. So, und dann waren wir beide ganz lange irgendwie in diesem Taschenfernseher wie versunken. Ne?
Ja.
Und irgendwann haben wir das dann ja auch thematisiert und haben halt gesagt, so, wie wäre es denn, wenn wir abends ab einer gewissen Uhrzeit das Handy einfach ausmachen, weil es ist halt so, dass wir wissen ja, wie Handys konstruiert sind und auch wie Apps funktionieren und Social Media funktioniert. Gibt es übrigens eine sehr tolle Dokumentation, die man sich mal anschauen sollte. Ne? Wie heißt die? Screened Out. Die uns da auch nochmal wirklich die Augen geöffnet hat, zu erkennen, Handys sind so designt, die machen einfach süchtig. Und
Das sind genau diese Mechanismen, die halt auch in den Casinos eingesetzt werden, beim einarmigen Banditen. Also genau die Interaktion mit den Lämpchen, mit den Intervallen, also das ist alles irgendwie genauso designt wie halt diese Maschinen, die halt letztendlich die Leute da stundenlang davor sitzen lassen und immer wieder diesen Hebel beziehen und Geld reinschmeißen und so. Und es ist eigentlich genau das Gleiche für in unsere Tasche.
Ja.
Und es ist halt sehr bedenklich, wenn man das natürlich Kindern im gewissen Alter in die Hand drückt und sagt so, ja komm, hier habt ihr was, dann seid mal still. Weil also da fängt nämlich schon die Entwicklung einer Sucht
ganz
so gesehen
genau,
dann auch schon
ganz
an.
Genau. Also es ist halt so, dass das wirklich die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen schon nachweislich verringert hat, dass wir Menschen uns weniger lang auf eine Sache konzentrieren können, weil wir immer wieder gucken wollen, ob, wie du eben beschrieben hast, ist eine Nachricht reingekommen, ich könnte was verpassen und das ist halt sehr bedenklich und ich glaube halt, Handysucht ist, wie gesagt, ein hochaktuelles Thema. Generell ist einfach jede Sucht schädlich für denjenigen, der es hat und eben auch für das Umfeld. Also es ist nicht nur für den Mensch selber, der die Sucht hat, schädlich, sondern auch für den Partner oder auch für den Rest der Familie, für die Kinder. Weil die Kinder, wissen wir, die lernen am Modell, die lernen dadurch, was sie sehen, was sie beobachten am Verhalten der Eltern und übernehmen das so. Und für den Partner, für die Partnerschaft ist es halt eben auch toxisch, wie wir jetzt heute sagen, ne? Neudeutsch. Dass eben die Bindungsfähigkeit ja darunter leidet. Also wenn jetzt einer die ganze Zeit am Handy hängt, am Computer oder an der Flasche oder eben an was auch immer, ist derjenige so involviert, also so verstrickt mit dem Suchtmittel, dass er halt die Bindung zu dem Menschen gar nicht mehr richtig aufrechterhalten kann. Und das kann halt ja zum Beispiel bei manchen Süchten dann auch oder generell bei Süchten solche Züge einnehmen, dass man nicht mehr ehrlich ist zu dem Partner, ne? Weil das ist nämlich das Schwierige. Auf der einen Seite sage ich, es ist total wichtig, das zu kommunizieren, dass man miteinander redet und dass man dem anderen sagt, du, ich beobachte da Verhalten an dir, das finde ich bedenklich, so. Und jemand, der eben für sich selber noch nicht erkannt hat, dass er ein Suchtproblem hat, der reagiert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstmal mit Widerstand, mit Abwehr. So, dann wird wahrscheinlich Streit entstehen. So, ich will das nicht hören, guck da mal bei dir selber hin. Also derjenige wird gekränkt sein, er wird sich angegriffen fühlen. So. Und oft ist es halt in Partnerschaften so, dass es dann nicht mehr kommuniziert wird, weil der eine Partner eben Angst hat, es kommt zu Streit. So. Und der Partner, der dann sich schon sozusagen ertappt gefühlt hat mit seiner Sucht, ist in häufigen Fällen ist halt so, dass er dann dazu tendiert, sein Suchtverhalten zu vertuschen. Also Alkoholiker, die Flaschen irgendwo verstecken im Haus. Der Mann mit der Pornosucht, der das halt heimlich macht, der halt guckt, dass die Frau das nie mitbekommt.
Das sind immer irgendwelche Termine, die dann irgendwo sind und dann dauert alles ein bisschen länger als geplant und dann kenne ich auch von mir.
Genau,
ich brauchte ein bisschen länger und dann habe ich noch irgendwie bei YouTube mir eine Sucht noch bedient. Und so, oh, was gibt's da noch Neues? Oh, was noch Neues? Oh, weiter scrollen. Ah, komm, ein Video noch.
Genau.
Ja, und dann sind 3 Stunden weg.
Genau.
Und wo warst denn du? Ja, der Termin hat länger gedauert.
Genau, und da wird's dann auch bedenklich. Also derjenige, der die Sucht hat, da sollten dann auch bei ihm selber die Alarmglocken angehen, wenn er merkt, ich bin nicht mehr ehrlich zu meinem Partner, ich versuche mein Verhalten zu vertuschen. Dann ist es ein deutliches Indiz dafür so, hey, ich habe hier ein Problem. Und trotzdem ist es halt wichtig, dass man im Gespräch bleibt und dass man das miteinander kommuniziert. Weil, guck mal, wie war das bei dir? Weil ich habe dir gegenüber gesagt, ja, ich habe ein Suchtproblem. Und trotzdem ist es dann ja passiert, dass ich mal wieder monatelang jeden Tag gekifft habe. Wie bist du eigentlich damit umgegangen?
Das war ziemlich schwierig, weil ich komme aus in meinem Familienumfeld, waren Drogen eigentlich nie ein großes Thema, außer bei meinem Bruder. Und da war es halt so, er war mir eigentlich ein Negativbeispiel dafür, dass ich das halt nicht machen wollte. Also die Interaktion, die ich zwischen ihm und meiner Mutter wahrgenommen habe, in den Zeiten, wo er sich halt sehr zugedröhnt hat, hat mir einfach schon so gezeigt, so okay, in die Richtung geht's halt nicht. Also da war ich schon mal, sag ich mal, geprägt im Vorhinein. die Partnerschaften zuvor, da war keine Droge eigentlich irgendwie ein Thema gewesen. Weder Alkohol noch Rauchen. Ja, mit dem Zigarettenrauchen
hast du mir da mal was erzählt.
Ach doch, mit dem Zigarettenrauchen. Ja, doch, mit dem, ja.
Weil die hat das ja auch vertuscht.
Genau,
erstmal, ne?
Ich rauche ja nicht, genau. Und dann habe ich die Zigaretten gefunden, die Zigarettenschachteln. Ey, boah, krass. Boah, voll betrogen worden hier. Voll angelogen und so. Ja. Ja, doch, da war schon was. Aber es war für mich anfangs. Ja, ich wusste halt auch nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte. Du wusstest, dass ich das nicht mochte.
Genau.
So einen Aschenbecher knutschen war nicht so irgendwie meins. Wenn ich selber rauchen würde, wäre das mir vielleicht dann nicht so aufgefallen, wenn ich genauso gemüffelt hätte aus dem Mund. Ja? Aber ich meine, ich habe es dir auf eine Art und Weise dann ja gezeigt, wo ich mich dann einfach abgeneigt gefühlt habe von dir. Also ich habe mich eigentlich eher abgewendet. Dadurch, wenn du halt die Drogen konsumiertest, dann war für mich so, okay, der Abend ist so mehr oder weniger gelaufen. Mhm. Ich war halt anfangs auch ziemlich gekränkt, weil du das wusstest. Und du wusstest, wie ich dazu stand. Und du hast aber trotzdem einfach weitergemacht, weil fuck it, ich mag dieses Gefühl und ich gehe dem jetzt nach.
Scheiß war das drauf. Auch ein bisschen eine Ohnmacht, die du dann empfunden hast? So, du weißt nicht, wie du mit mir damit umgehen sollst?
Ja, na klar, weil wenn ich es angesprochen habe, dann war halt, ja, mir ist das ja schon klar, ich nehme es ja bewusst, ne? Wie ich sagte, so, Ich bin ja so reflektiert, ich rauche bewusst.
Ja, als ob es das der reine Selbstbeschiss.
Als ob es das besser macht jetzt so, ne? Ja, wenn ich schon trinke, dann trinke ich bewusst.
Naja. Bis zur Bewusstlosigkeit.
Ja, genau. Also da war für mich schon natürlich schon irgendwo der Punkt auch erreicht. Anfangs habe ich mir das alles ein bisschen angeguckt, dann gab es halt oft Streit deswegen, weil ich dann einfach genervt war und so und du halt das nicht eingesehen hast, so was zu verändern, weil, hey, ist doch mein Leben und ich trage doch die Verantwortung dafür und so.
Ich muss das ja aus mir heraus schaffen.
Genau, das musst du aus dir heraus, genau, richtig und so, ne, genau, aus dir heraus. Und der Zeitpunkt kommt dann, wenn ich Bock habe aufzuhören.
So, genau, ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Genau, ich muss einfach nur abwarten.
Der Zeitpunkt kommt schon.
Genau, nee, der kommt schon.
Das ist nämlich, ich glaube halt, dass das der Punkt ist, wie es halt ganz vielen Partnern geht, die einen süchtigen Partner haben. Man weiß eigentlich gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man ist überfordert.
Ich habe auch keine Ahnung.
Und ich kenne halt viel auch diese Geschichten, dass man versucht, es zu thematisieren und dann kommt es zu Streit und irgendwann hält der Partner es nur noch aus. So, man hält es aus, man sagt nichts mehr dazu und das ist halt auch nicht die Lösung. Also das, auf der einen Seite gibt es ein Phänomen, was in der Psychologie halt beschrieben wird, das ist die Co-Abhängigkeit. Sowas habe ich auch in früheren Partnerschaften erlebt. Wo ich halt einen Partner hatte, der dann auch mit mir nach Holland gefahren ist und das Gras besorgt hat mit mir zusammen.
Toll.
Also der fand das selber auch nicht toll, dass ich kiffte, aber er hat halt mir geholfen, es zu beschaffen. Das ist dann so ein klassischer Fall von Co-Abhängigkeit. Oder auch, was aber auch Co-Abhängigkeit bedeutet, auch, dass der Partner den anderen halt deckt. Also dass man, ne, wenn jetzt jemand zum Beispiel von außen das schon sehen würde, so ja, ich finde aber dein Mann trinkt ganz schön viel. Wenn die Frau dann sagt, so ja, aber nur, wenn wir rausgehen und sonst ist das gar nicht so. Das ist dann auch schon ein Fall von Co-Abhängigkeit.
Aber wo ist da die Abhängigkeit?
Ja, also Co-Abhängigkeit bedeutet eben, dass der Partner mit in der Suchtstruktur des Süchtigen involviert ist und da nicht mehr rauskommt. So, und das ist eben, und jetzt kommt nämlich eben dieses, ja, wo es anfängt tricky zu werden, wo es anfängt schwierig zu werden, weil...
Okay.
Du warst jetzt nicht direkt co-abhängig mit mir, du hast mich nicht dabei unterstützt oder so und jetzt auch zum Ende hin war es auch so, dass du das einfach, du hast es halt gar nicht kommentiert mehr. So. Und es ist aber so ein ganz schmaler Grat, auf der einen Seite den Partner noch dabei zu unterstützen, dass er die Sucht ausüben kann, beziehungsweise auf der anderen Seite es einfach zu ignorieren, weil beides hilft demjenigen ja nicht. Also ist eigentlich beides scheiße. So, ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass jemand, der diese Problematik bei sich in der Partnerschaft erkennt, sich Unterstützung dazu holt. Also jemand, der wirklich vom Fach ist, der halt sich mit Sucht auskennt, weil es wird immer ein Nähe-Distanz-Problem geben und es wird immer die Beziehung belasten, das Suchtproblem, was derjenige hat. Und auf der einen Seite ist es wichtig, immer wieder ins Gespräch zu gehen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, wenn derjenige partout seine Sucht nicht anerkennen will und nicht bereit ist, daran zu arbeiten, dann sind dem Partner sozusagen wie die Hände gebunden. Du kannst da nichts machen. So. Und es gibt halt dann radikalere Umgangsformen als andere. Zum Beispiel, was halt das Radikalste ist. Und wenn es halt wirklich so ein destruktives, also so ein zerstörerisches selbstzerstörerisches und auch beziehungszerstörerisches Verhalten ist, was der eine Partner hat, dann hilft irgendwann nur noch Distanz. Dass man wirklich sagt so, ich lass dich jetzt los, weil man kann zum Beispiel nicht die ganze Zeit auf einen einreden und sagen, ja, du hast eine Sucht und du musst dir jetzt Hilfe holen und so, weil wenn derjenige das halt nicht einsieht und nur im Widerstand ist, dann funktioniert das halt nicht. So, und damit hilft man demjenigen ja dann auch nicht. Die ganze Zeit zu schweigen und es einfach nur auszuhalten, hilft demjenigen auch nicht. Das heißt, es ist so ein ganz schmaler Grat, da irgendwie fachmännisch sozusagen mit umzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, sich da auch wen an die Seite zu holen. Dass derjenige, der die Sucht hat, der muss das selber erkennen. So. Und manchmal erkennt jemand das leider erst dann, wenn man ihn halt fallen lässt. Wenn man halt sagt, du, ich komme mit deinem Verhalten nicht mehr klar, du zerstörst damit unsere Beziehung, das ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Ich gehe jetzt mal für eine Woche zu meiner Freundin oder ich ziehe mal für eine Woche zu meiner Mutter oder also so irgendeine Möglichkeit zu finden, wirklich in die Distanz zu gehen, weil wenn derjenige, der das Suchtproblem hat, mal vollkommen auf sich alleine zurückgeworfen wird, dann ist die Chance ein bisschen größer, dass er das dann erkennt für sich.
War das bei dir ähnlich? Ich meine, du warst dir dessen ja die ganze Zeit schon irgendwie bewusst, ne? Ich meine, schon vor Beginn der Partnerschaft.
Vor unserer Partnerschaft, weil meine damals längste Beziehung, da war ich Anfang 20, das war auch der so ein bisschen mit co-abhängig war und er hatte auch interessanterweise, ne, wie das ja oft so ist, aus seinem Elternhaus auch genau diese Struktur kennengelernt. Der Vater war alkoholabhängig und die Mutter war sozusagen co-abhängig und okay. Er hat ja dann das Muster mit mir weiter fortgesetzt. Da haben wir auch schon tolle Folgen zu gemacht, wo wir eben, ne, dass wir die Beziehungsmuster von unseren Eltern eben übernehmen und die einfach weiter fortfahren lassen in unserem Leben dann. Und er hat das Thema aber auch mit mir besprochen und er hat mir irgendwann ein Buch geschenkt, das hat mir damals sehr geholfen, also zwei Bücher sogar, Der rote Faden in der Sucht. Ich weiß nicht, wie aktuell das Buch jetzt heute noch ist, aber es hat mir damals jedenfalls sehr geholfen. Da war ich halt 20 oder so, als ich das gelesen habe. Und das Buch Cannabis ist immer anders. War auch ein sehr gutes Buch von einem Therapeuten, der eben viele Menschen behandelt hat, die eine Cannabissucht haben. Und dadurch, also als ich diese Bücher gelesen habe, war mir klar, ja, ich bin süchtig. Und beim Cannabis ist es ja eine starke psychische Abhängigkeit, gar nicht so stark körperlich wie beim Alkohol. Zum Beispiel beim Alkohol fängt der Körper einfach auch irgendwann an, echt zu rebellieren und sehr stark zu reagieren, wenn das Suchtmittel fehlt. Und beim Cannabis ist es eben eine sehr starke psychische Abhängigkeit. Aber deshalb, ich wusste ja, dass ich ein Suchtproblem habe, habe es auch immer wieder zeitweise in den Griff bekommen, habe ja immer wieder phasenweise, auch Monate, jahrelang dann nicht gekifft. Aber wenn schwierige Phasen in meinem Leben waren, bin ich wieder voll in die Sucht zurückgeknallt. So, und das war ja jetzt auch, was uns dann hier widerfahren ist, als ich dann hier war mit dir in Paraguay und wir dann auch so existenziell so Schwierigkeiten hatten, da bin ich halt wieder voll ins voll Kiffen rein. Zurückgefallen sozusagen. Und also wie gesagt, ich glaube, der Vorteil war halt, dass wir auf der einen Seite immer wieder auch ins Gespräch darüber gekommen sind, weil ich bin ja auch oft von mir aus dann auf dich zugekommen, dass ich gesagt habe, du, ich weiß, ich kiffe jetzt schon da seit 4 Monaten und ich habe das am Schirm, ich beobachte das und ich will auch wieder den Absprung schaffen. Also das, ne, das war ja schon immer so mein Streben schon seit über 20 Jahren ist, mich zu befreien, ein freies Leben zu führen. Und dazu passt natürlich eine Abhängigkeit, eine Sucht überhaupt nicht. Mir war immer klar, so, solange ich von irgendwas süchtig bin, bin ich nicht frei. Und das ist ja, glaube ich, so ein ganz starkes Streben in mir, was dir auch Hoffnung also immer gegeben hat. Du wusstest ja immer so, ja, die will das schon in den Griff kriegen. Aber es ist halt, was wir ja thematisieren wollen, ist ja dieses sich ohnmächtig fühlen, nicht zu wissen, wie kann ich meinem Partner überhaupt helfen in dem Prozess. Und manchmal hast du mich auch gefragt, wie kann ich dich denn dabei unterstützen?
Und du wusstest es ja selber zu dem Zeitpunkt.
Und ich wusste es dann zu dem Zeitpunkt selber nicht, dass ich dachte, ja, lass mich am besten einfach in Ruhe.
Genau, lass mich einfach in Ruhe.
Aber das hat ja für unsere Bindungsfähigkeiten, also wie wir als Team zusammengekommen sind, das hat uns überhaupt nicht geholfen. So, wir waren halt dadurch immer wie... Da stand immer was zwischen uns.
Gar nicht. Ich hab ja auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der ähnliche Thematiken bei sich in seiner Partnerschaft hatte. Und das, was immer da kam, ist halt, du gehst schon als Vorbild voraus, indem du an keinerlei Süchten partizipierst.
Genau.
Indem du als Vorbild bist und du sagst, ja, alle sind am Saufen und du trinkst halt nicht. Alle sind am Kiffen und du kiffst halt nicht. Alle sind am Rauchen und du rauchst nicht.
Das ist auch mit das Beste. Ich wollte ja auch einen Mann an meiner Seite haben, der das nicht hat. Das habe ich mir ja auch so...
Hast du es ausgesucht?
Habe ich mir so ausgesucht, habe ich mir kreiert.
Und das war auch mal ein Streitthema. Auch
ja,
immer
ich weiß weißt das du noch. Ne? Ganz, das ist schon lange her. Dass, wieso hast du dir überhaupt einen Mann gewünscht, genau, der nicht raucht, wenn du selber die ganze Zeit rauchst? Aber genau, bei mir war halt, ich wusste das, boah, wenn ich jetzt auch noch einen Mann habe, der selber so ein Suchtproblem hat, dann komme ich ja nie raus aus der Scheiße. So, also irgendwie, du warst auch immer das Vorbild für mich. Aber der Punkt ist halt, auch durch die Therapie, durch die schulmedizinische Herangehensweise, die ich kennengelernt habe, konnte ich die Sucht nicht auf ursächlicher Ebene lösen. Und das ist eben genau der Punkt. Genau, weil in der Schulmedizin wird den Menschen beigebracht, du hast eine Sucht, du bist süchtig und die wirst du immer haben, diese Sucht.
Ja.
So, und das sehe ich einfach heute anders, auch durch mein lebendes Beispiel natürlich jetzt, dass es gibt absolut Mittel und Wege und Werkzeuge, die uns helfen, auch Süchte dauerhaft zu überwinden und eben so zu überwinden, dass wir eine emotionale Stabilität lernen, die, auch wenn es dann eben stressig wird, nicht dazu führen, dass man wieder zurückfährt in die Sucht.
Genau.
Und
es ist ja letztendlich, ist es ja eigentlich nur ein Mechanismus, wie du mit deinem stressigen Leben umgehst. Da gab es doch mal jemanden, der sehr provokant gesagt hat, ja, wenn du Alkohol trinkst, dann belügst du dich selbst.
Hm.
So, und dann kamen natürlich auch viele Stimmen darauf, so, ja, wieso belüge ich mich denn selbst, wenn ich ein Glas Wein irgendwie jeden Abend trinke, um entspannt runterzukommen. So, ne? Und dann war halt die Frage, ja, okay, warum brauchst du ein Glas Wein, um entspannt runterzukommen? Ja, weil ich den Tag über halt gestresst bin. Okay, ja, also dann ist der Wein dein Mechanismus, um dich halt wieder in Balance zu bringen. Also dann ist die...
Warum ist überhaupt die Inbalance
genau,
da?
Genau, warum bist du überhaupt in Inbalance? Also was ist in deinem Leben akut, beziehungsweise wie gehst du damit um? Welche Sachen löst das in dir aus, dass du dann von außen wieder was brauchst, um damit umgehen zu können?
Genau.
Oder nur damit umgehen zu können. Ne? Und das kann man dann, ich fand es nämlich auch sehr interessant, weil dieses, so ja, hey, was ist denn an einem Glas Wein am Abend irgendwie zu sagen? Ne? Weil hey, war das Italien, wo die da schön Zigarre puffen und ein bisschen Glas Wein saufen und so und die sind alle super alt. So, und das wird dann alles wieder darauf zurückgezogen. Ja, wir sollten alle einfach ordentlich Alkohol trinken. Also ich glaube...
Alkohol
konserviert, genau. Und so ein bisschen Zigarre ist auch
Alkohol
ganz nett.
Alkohol ist keine Lösung. Alkohol ist ein Destillat.
Ja, genau.
Ja,
also ich fand es ganz interessant, diese Diskussion mal zu beobachten, so welche Argumente da kamen. Und im Endeffekt bei vielen, die gesagt haben, so was, ich fühle mich jetzt hier irgendwie von Karren gefahren, so oder wie sagt man...
Angegriffen,
so dann war es letztendlich einfach... Eine Bewältigungsstrategie für den Alltag, für den stressigen
das
Alltag.
Das ist nämlich genau der Punkt.
Und
ja.
Dass es da irgendwie einfach keine Möglichkeit gibt, da anders mit umzugehen für diese Menschen.
Warum?
Und die sagen sich, hey, dann nehme ich das, weil das ist einfach und das funktioniert.
Genau. So. Warum gibt es heutzutage überhaupt so viele Suchtprobleme? Also das ist schon auch Tendenz steigend und auch, dass das Alter der Sucht immer jünger wird, dass halt schon sehr junge Menschen süchtig und abhängig werden. Und das ist ja auch wieder nur ein Indiz dafür, dass die Menschen halt sehr in Imbalance sind, dass kaum ein Raum noch dafür da ist, ein entspanntes, menschenwürdiges Leben zu führen sozusagen. Also wir sind so im Stress, im Überlebensmodus, die Eltern sind im Stress, ne, das wird ja schon den Kindern so mitgegeben. Also
ja,
diese emotionale...
Die Zeit in der Schule, ne?
Genau. Und Schule, also für mich war Schule auch total stressig, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Dieses bewertet werden und benotet werden. Ja, klar. Das fing also mit 14 fing das mit dem Zigarettenrauchen an.
Die
und
Coolen in der Ecke, die mal geraucht haben.
Und klar, also ich denke auch, dass es ist eine Art der Bewältigungsstrategie. Und die Sucht gibt demjenigen dann ja etwas. Sie gibt, mir hat das auch eine gewisse Form von Halt gegeben. Ne? So, dass... Das okay. Gras war mein Freund, so wenn Beziehungen in die Brüche gegangen sind und Freundschaften kaputt gegangen sind, mein Vater keinen Kontakt mehr zu mir wollte, mich verstoßen hat und diese Dinge, das Gras war immer konstant da. Und natürlich in vieler Hinsicht erfüllt der Suchtstoff auch eine Funktion. Und es ist ja auch wichtig, so im Rahmen der eigenen Selbsterkenntnis das für sich aufzudecken und klarzukriegen. Nur trotzdem ändert es die Sucht halt nicht zwangsläufig. Und natürlich geht es darum auch, herauszufinden, wie kann man das eigene Leben so gestalten, dass ich gar nicht so sehr in eine Imbalance komme, dass ich gar nicht so gestresst bin durch das ganze Leben, dass ich das überhaupt brauche. So. Und genau, also um das so mal ein bisschen abzurunden jetzt, wäre jetzt halt mein Vorschlag für die Menschen, die das jetzt hier sehen oder hören, wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du eben eine Thematik hast, dann hol dir auf jeden Fall Unterstützung. Und zum Beispiel wir beide stehen da ja auch mit unserer Expertise, ne? Dass wir eben zwei wundervolle Werkzeuge an der Hand haben, die also mir maßgeblich auch in meinem Prozess geholfen haben, wo ich auch heute weiß, ich kann auf wirklich neurologischer Ebene, also auf Ebene des meines Gehirns, konnte ich Strukturen so verändern, dass ich diese emotionale Stabilität aufbaue und überhaupt nicht mehr in die Bredouille komme, in diese Sucht zurückzufallen. Und ja, wenn dich das anspricht, dann komm doch gerne auf uns zu und ja, dann geben wir dir gerne alles an der Hand. Also ich möchte das gerne teilen, was mir geholfen hat, mich aus der Sucht herauszuentwickeln. Und ja, ich weiß einfach, dass der Leidensfaktor da sehr groß sein kann und man sucht halt händeringend nach Lösungen. Und genau, auf jeden Fall die Einladung, dich zu melden, die Unterstützung zu holen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Und genau, gerade bei dem Punkt Sucht ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen.
Ja.
Wolltest du da noch was zu sagen?
Cool. Nö, du schließt es eigentlich ganz gut ab.
Cool.
In dem Sinne.
Schön, dass du da bist.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe.
Ciao.
Ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und dir Unterstützung dabei wünscht, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.